Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr da seid.
Wir haben gesungen von einem König. König.
Wer von euch kommt aus dem königlichen Haus? Von Blank, ja. Und wer von euch möchte gern König oder Königin sein? Niemand? Nicht? Johannes, du, ja. So ein richtiger König mit Königskrone, oder, und so weiter. Wäre doch toll, oder? Wer kennt diesen Mann? Ja? Das ist ein König, ja? Nicht persönlich, ja. Aber ihr wisst, wer derjenige ist, oder? Ein ganz, ganz berühmter König, der Ludwig, der König Ludwig aus Bayern oder von Bayern. Er lebt ja nimmer, ne? Ist schon eine Weile her, wo er gelebt hat. Und er war ja ein bisschen ein merkwürdiger König. Geboren hier in diesem Schloss. Wer kennt es? Wer war schon mal dort? Hohenschwangau. Später hat er dann so schräg gegenüber ein Schloss gebaut. War schon jemand dort? Wir zwei? Schloss Neuschwanstein. Dann kam noch dieses dazu. Kennt ihr auch, oder? Wer kennt das andere Schloss? Ja, Schloss Linderhof, ja. Dann dieses, gebaut nach dem französischen Vorbild. Schloss Versailles, Herrenchiemsee. Und dann hat er noch unter anderem dieses tolle Jagdschloss gebaut auf dem Schachen oben, das Schachenhaus. Also wir haben alle diese fünf schon mal besichtigt. Dieses auf dem Schachenhaus, das war, wann war das, wo diese Sonnenfinsternis war damals, waren wir da unterwegs zum Schachenhaus. Beeindruckend. Vor allem innen drinne dieses Schachenhaus auch, er hat da so einen Raum da, da erzählt man davon, dass er da drinnen ja, so Partys gefeiert hat, unter anderem auch Drogen geraucht hat und so weiter und so fort. Also er hat auf jeden Fall Schlösser mit Prunk und Pracht gehabt. Es war ein König voller Macht und Pracht. Aber es war ja nicht alles, was er gehabt hat, er hat ja noch mehr besessen. Wer möchte gern so ein König sein, der so einen Reichtum besitzt? Unvorstellbar. Ich wundere mich immer wieder, wie die zu der damaligen Zeit solche riesen Gebäude bauen konnten und wie viele Menschen da dabei gestorben sind und so weiter. Ne? Und warum musste der so viele Schlösser und Burgen und alles haben? Dem sein Leben bestand eigentlich nur daraus, dass Leute für ihn schaffen und Schlösser und so weiter bauen. Wir wollen uns jetzt mal einen anderen König anschauen. Ein König, ja, wir haben es gesungen vorhin auch, ein König, der kommt mit, auch unter anderem mit Macht und Herrlichkeit, aber dem, was wir heute anschauen wollen, da kam er eigentlich nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern eher als bescheidener König. Diesen kleinen Film wollen wir anschauen, dass ihr wisst, um was das es heute geht. Ich denke, jetzt wisst ihr, um was es geht. Den Einzug in Jerusalem. Jeder hat sich gefreut oder war gespannt drauf, auf das jährliche Passafest, das gefeiert wird, wo man gedenkt an den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Die Menschen haben sich auf den Weg gemacht gegen Jerusalem. Man ging zu Fuß, weil Fußwandern war bei solchen Wallfahrten ja, üblich und die Menschen, die strömten Richtung Jerusalem. Und ja, besorgt, weil es wenn so viele Menschen unterwegs sind und so viele Leute, da gab es oft auch Streitereien und Tumulte. Und deswegen hat sich zu der Zeit auch der römische Statthalter in Jerusalem aufgehalten, um für die öffentliche Ordnung und Ruhe zu sorgen, dass man notfalls schnell eingreifen kann. In Jerusalem haben sich inzwischen die Straße und die Plätze gefüllt. Vor allem auf dem Tempelplatz herrschte langsam reges Treiben. Es war dichtes Gedränge, es kamen immer mehr Menschen dazu. Man redet über die Vergangenheit, über die Zukunft, aber der Mittelpunkt der Gespräche blieb eigentlich das Warten auf den Messias, auf den verheißenen Messias Gottes. Und angesichts der römischen Besatzung, weil die Römer waren ja bei den Juden verhasst, haben sie gehofft, der Messias kommt, um sie von den Römern zu befreien. Alle Hoffnung ruhte zu dieser Zeit auf dem Messias. Ein Mann, von dem ganz Israel da spricht, Jesus. Jesus, man hat viel von ihm gehört, von seinen Taten, seinen Predigten, und er war doch bestimmt der Messias. Ob er wohl auch zum Fest kommt? Aber die Aussichten sind vielleicht eher gering. Schließlich, ja, kann man so sagen, wurde ja von der jüdischen Oberbehörde steckbrieflich gesucht. Aber man wartet und ist gespannt, ob Jesus kommt. Die vier Evangelisten und Johannes, die berichten uns unterschiedlich über die Tage oder über die Zeit vorher. Bei Johannes, er berichtet noch, dass Jesus vorher bei seinem Freund Lazarus war, der ja gestorben ist und wie ihn Jesus wieder zum Leben erweckt hat. Und die Leute, die erzählen das jetzt, Jesus, er hat an Lazarus ein Wunder vollbracht. Er hat ihn wieder zum Leben erweckt und an ihm hat er Gottes Macht erzeigt. Er ist wirklich der Messias. Er ist der Herr über Tod und Leben. Er ist wirklich der Messias. Daran gibt es keinen Zweifel. Und jetzt haben sie gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt wird Jesus kommen und die Freiheit naht. Unterdessen kamen immer mehr Menschen nach Jerusalem zum Passafest feiern. Es waren noch die Vorbereitungen in Gange zum Passafest. Das war ein großes Hin und Her. Der Vorbereitungszeit der Stadt auf das Fest, das war eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für Jesus, nach Jerusalem einzuziehen. Es war viel los, es sind viele Menschen da und ja, er hat eine Beachtung wahrscheinlich. Jesus, er ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Bethphage. Und dieses Dorf Bethphage lag etwa 10 Kilometer von Jerusalem entfernt, am Osthang des Ölbergs. Und da es jetzt Zeit war fürs Passafest, musste sich jeder vorher reinigen. Da ging immer ein großes Reinigungsritual voran. Und man musste ein Tauchbad nehmen, um gereinigt zu sein, um rituell rein zu sein. Und niemand durfte den Tempelplatz betreten, der nicht in vorgeschriebener Weise gereinigt oder rituell rein war. Und in der Regel 6 Tage vor Festbeginn pilgerte die Menschen nach Jerusalem, um in einer Mikwe, das heißt so viel wie Judenbad, unterzutauchen. Und man hat, also Archäologe haben im Umkreis von 10 Kilometer um den Tempelberg zahlreiche solche Tauchbäder gefunden. Jesus ging von Bethphage mit seinen Jüngern aus weiter auf dieser Pilgerroute und kam nach Bethanien. Bethanien heißt so viel wie Haus des Elendes. Und 6 Tage vor Passabeginn etwa sind sie dorthin gekommen. Und dieses Dorf lag ebenso wie Bethphage an der Ostseite vom Ölberg. Es lag etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und der Überlieferung nach war Jerusalem in 10 Heiligkeitsbezirke eingeteilt. Und der Grad der Heiligkeit wurde, je näher, dass man nach Jerusalem hinkam, je höher wurde der. Und desto größer musste die Reinheit des Menschen sein und die Plätze und Straßen genauso sauber und rein. Und dazu hat gehört, dass man täglich die Straße mehrmals gekehrt hat, als es sauber kalte hat. Und unter Umständen musste so mancher sich noch einmal erneut seinen Körper reinigen, damit er heilig genug für den Tempelbesuch war. Und nach diesem sogenannten Tauchbad, da wurde in der Regel dann nur noch die Füße gewaschen, weil die Straßen waren ja nicht so wie bei uns heute geteert und so weiter, sondern es waren ja sandige Wege und so und man hat wieder staubige Füße bekommen. Also musste man in der Regel dann nochmal die Füße waschen, vom Staub befreien und so weiter. Also es war eine intensive Zeit aller Vorbereitungen für das Passafest und es dauerte in der Regel 6 Tage. Wenn man sich das überlegt, wenn jeder, der da zu dem Fest gekommen ist, sich reinigen musste und heiligen musste und in so ein Tauchbad steigen und so weiter und dann vielleicht nochmal, wenn er bis er nach Jerusalem hochgelaufen ist, nochmal staubige Füße bekommen hat, noch einmal die Füße reinigen, das war, ich denke, war ganz schön was los. 6 Tage dauerte das. Und gemäß der Tradition der Väter, die besagte, dass Mose 6 Tage lang auf dem Berg Gottes war, bevor er am 7. Tag Gott zu ihm sprach. Das war so 6 Tage Vorbereitung und dann am 7. war das Passafest. Es ist so, wie in 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen und am 7. hat er geruht. Es sind so Parallele da. Und dies war die Vorbereitungszeit für die Begegnung mit Gott. Und in diesem Heiligkeitsradius Jerusalem, da gab es dann sogenannte Eselmietstationen. Ich habe das bis daher auch noch nicht gehört. Aber wenn man sich mit dem ganzen Text da ein bisschen beschäftigt, man liest es jedes Jahr so um die Osterzeit, aber man liest es, ja, man hat es ja schon oft gehört und man liest es und es ist immer das Gleiche. Aber man findet doch immer wieder was, wo man denkt, oh, so kenne ich das nicht oder so habe ich doch nicht, das noch nicht gelesen. Und das mit dieser Eselmietstation, das war so, dass diese strenger religiös orientierte Jude oder vielleicht auch nur die sich das leisten konnten, einen Esel gemietet haben, um auf dem Esel nach Jerusalem zu reisen. Das hatte den Hintergrund, wenn man nicht zu Fuß geht, sondern auf dem Esel sitzt, kriegt man keine staubigen Füße in der Regel. Ja? Dann muss man nicht die Füße noch einmal waschen. Also so habe ich es gefunden und so habe ich es gelesen, wie das so ist. Ich weiß nicht, wie viel Esel das da gegeben hat zum Mieten, keine Ahnung. Und vielleicht hat Jesus deswegen 2 seiner Jünger geschickt und hat gesagt, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden. Bindet es los, bringt es her und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr das los, dann sagt der Herr, braucht's. Also, denke mal, die Krux auf dem Reilhof haben ja Esel. Ne? Wenn jetzt da jemand vorbeikommt und schickt da jemand hin und sagt, guck mal, dort findet er ein paar Esel, dann nimmt er mal 2 mit und da kommt ihr und nimmt da 2 Esel mit, ob die dann da sagen würde, wenn er sagt, der Herr bedarf's, die hätte wahrscheinlich eher so machen. Ne? Aber irgendwie war das eben so vorgezeichnet oder Jesus hat es gewusst, da sind 2 Esel und die holt ihr und denen, wo sie gehören, die werden sagen, okay, wenn es der Herr bedarf, dann könnt ihr sie mitnehmen. Das ist nochmal dieser Text jetzt. Die 2 machen sich auf den Weg und es war alles so, wie Jesus es vorhergesagt hat. Und die bringen den Esel oder manche sagen, es waren 2 Esel, es war eine Eselin mit dem Eselfülle. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Die eine Auslegung sagen, Jesus ist auf dem Esel geritten, das Fülle ist mitgelaufen. Andere sagen, es war ein Eselfohlen, also schon ein bisschen größeres. Es war auf jeden Fall ein Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Also wahrscheinlich ein Eselfohlen, aber doch halt schon so, dass ein erwachsener Mensch drauf reiten kann. Ich glaube nicht, dass Jesus auf dem Eselfohlen geritten wäre, das irgendwo unterwegs zusammengekracht wäre. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht, dass es so war. Jedenfalls, die kommen mit dem Esel zurück. Die legen ihre Mäntel auf den Esel und Jesus steigt auf und reitet los. Ein König, der auf dem Esel einzieht. Ein König ist früher auf dem stolzen Pferd dahergeritten. Da sitzt ein Pferdekenner, der Günther. Ja? Mit dem Esel kannst du kein Reitturnier machen, oder? Gell? Da brauchst du richtig gutes Pferd dazu. Und ein König, der auf dem Esel kommt, macht eigentlich keinen so Eindruck wie ein König, der auf einem stolzen Pferde herkommt. Aber Jesus reitet auf dem Esel. Wenn Jesus jetzt auf einem ausgewachsene Esel gesessen wäre und geritten wäre, wäre das ja alles kein Problem. Aber da er auf einem nicht ausgewachsenen Esel, sage ich mal, geritten ist, war die Gefahr, dass seine Beine vielleicht den Boden berührt hätten und seine Füße wieder dreckig oder staubig geworden wären vom Sand. Und deswegen haben die Leute ihre Kleider ausgezogen und vor dem Esel auf den Boden gelegt, falls die Füße von Jesus je auf den Boden kommen, dass sie nicht den Boden berühren, sondern auf den Kleider entlang streifen, damit er keine dreckigen Füße kriegt. Jesus ritt also in Jerusalem oder nach Jerusalem rein und die Leute haben diese Zweige und die Kleider auf den Weg gelegt, um zu verhindern, dass Jesus seine Füße eventuell auf den Boden bringt oder dass sie im Sand oder auf der Erde entlang streifen. Und schon mal ist ein König auf ähnliche Weise eingezogen. Der König Jehu. Als der König Jehu zum König gesalbt wurde, da haben die Jubelnden auch ihre Kleider genommen und legten sie vor ihm hin und bliesen Posaune und riefen aus: Jehu ist König geworden. Kann man nachlesen in 2. Könige 9, Vers 12 bis 13. Es war eine große Ehrerbietung, könnte man sagen, welche die Menschen Jesus entgegenbrachte, indem sie ihre Kleider und die Zweige auf den Weg gelegt haben. Sie haben ihn gehuldigt, ihn gelobt, ihn gepriesen. Hosanna, wie wir es vorhin gesungen haben, haben die Menschen gerufen. Ja, Jesus saß auf dem Esel und ritt durch Jerusalem. Die Leute haben ihm zugejubelt, haben Laub- und Palmzweige geschwenkt. Und schon immer waren die Palmzweige Symbole des Sieges. Und vielleicht ist es auch die Ursache, dass am Palmsonntag oder der Palmsonntag zu einem festen Bestandteil im kirchlichen Leben geworden ist. Durch die Auferstehung hat Jesus den Sieg über den Tod gebracht. Aber diese Bedeutung kam erst später dazu. Und was Johannes und die Evangelien uns berichten, ist etwas sehr Ungewöhnliches. Nur am Laubhüttefest wurde eigentlich Palmzweige und andere Zweige zusammengebunden und geschwungen. Wenn man nachlesen in 3. Mose 23, Vers 40. Doch niemals wurde das am Passafest so gemacht. Das Schwingen des Feststraußes, wie man das nennt, mit einem zusammengebundenen Wedel, das bedeutete, Gott den Weg bereiten, eben Bahn machen, dass er kommt. Man kann somit sagen, die Menschen damals müssen die Hoffnung gehabt haben, dass sich nun die Herrschaft des Messias erfüllt, so wie es am Laubhüttefest prophetisch angedeutet wurde. Dort wird uns gesagt oder wurde uns gesagt, dass die Erlösten mit dem Messias das Laubhüttenfest halten. Das heißt dann, dass die Erlösten die Palmzweige in den Händen halten. Und daher vielleicht die Vorwegnahme der Palmzweige am Passafest. Und das Zeichen des Sieges wird dann interessanterweise auch vor dem Thron Gottes in zukünftiger Welt sichtbar werden. In Offenbarung 7, Vers 9 heißt: Die Erlösten des Herrn stehen vor seinem Thron und halten Palmzweige in den Händen. Die Jünger, die haben das alles nicht so richtig verstanden. Waren sie doch der Meinung, Jesus zieht jetzt als König ein, um sie aus der Gewalt der Römer zu befreien? Ja, sie dachten sogar teilweise so weit, mit Jesus zu herrschen, zu regieren und dass sie vielleicht einen guten Posten bekommen. Und ja, jetzt endlich ist es soweit. Jesus, jetzt vertreibt er die Römer. Und dieser ungeliebte oder verhasste Herodes wird endlich abgesetzt. Vielleicht haben sich die Jünger von der Volksmenge anstecken lassen. Vielleicht haben sie gedacht, jetzt endlich wird Jesus für Recht und Ordnung sorgen. Nun kommt die Stunde, wo Jesus seine Macht zeigen kann und die Römer aus dem Land jagt. Jesus, er kommt als König, aber arm und ohne weltlichen Anspruch. Und das sieht man an dem Eselfohlen, wo er drauf reitet. Der Esel, der ist eher ein Lasttier, kein Reittier, der zum Kampf geeignet ist. Und trotzdem, interessanterweise, habe ich da was gefunden, was ich so auch noch nie gelesen habe oder gemerkt habe. Der Esel war im Alten Testament ein respektables Lasttier oder respektables Reittier sogar. Der Abraham war mit dem Esel unterwegs, als er sich auf den Weg gemacht hat, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Die Söhne Jakobs ziehen mit ihren Esel nach Ägypten, um von ihrem Bruder Josef Getreide zu kaufen. Moses Reittier war ein Esel und auch der Biliam, kennen wir auch alle, der Biliam mit seinem störrischen Esel, der unterwegs war. Man sagt ja immer, der Esel ist ein störrisches Tier, aber das stimmt eigentlich nicht. Der Esel vom Biliam damals war ja auch störrisch und er hat ihn geschlagen und so weiter. Und der Esel ging nicht weiter. Und warum? Der Esel hat eine Gefahr gespürt. Und der Esel, ja, der wird einfach so als störrisches, bockisches Tier oft bezeichnet. Aber er spielt eigentlich eine große Rolle. Jesus ritt auf dem Esel. Jesus hätte ja auch sagen können, warum soll ich auf so einem, wie man das so üblich nennt, einen störrischen Esel reiten? Ich will ein feuriges Pferd, dass man auch sieht, dass ich ein König bin. Nein, Jesus kam wie ein, sagen wir, bescheidener König, ja, auf einem Lasttier, auf einem Esel daher. Und Moses Reittier war ein Esel, Biliams Reittier war ein Esel und zur Zeit Davids sind die Esel die wichtigsten Last- und Reittiere gewesen. Zur Zeit Davids in seiner Königsfamilie war es üblich, dass man auf dem Esel ritt. Und eigentlich war die längste Zeit so neben dem Rind der Esel das wichtigste Last- und Reittier und Arbeitstier in Israel. Und so kommt Jesus auf dem Esel dahergeritten. Man könnte sagen, Jesus kommt als Lastenträger. Ein Lastenträger, der uns unsere Last abnimmt. Unsere Last der Sünde nimmt er weg. Die Erwartungen der Menschen damals hat er enttäuscht. Die waren enttäuscht. Ein König, der auf dem Esel kommt. Die haben alle darauf gehofft, dass er die Römer vertreibt. Aber Jesus, er kam nicht so als kriegerischer König, sondern er kam als Lastenträger. Die Menschen, ist ja heute noch genauso. Man ist beeindruckt von großartigen Taten oder von Wundern. Die Menschen damals waren beeindruckt, wo sie gehört haben, dass Jesus den Lazarus von der Tode auferweckt hat. Das war was. Und einer, der Tode auferwecken kann zum Leben, der kann auch die Römer vertreiben. Die Erwartungen des Volkes hat er enttäuscht. Die waren alle darauf aus, Großes zu sehen. Jesus wird vom Vater verherrlicht, der den gehorsamen Sohn auferweckt und zum Herrn aller Herren macht. Als Jesus in Jerusalem einzieht und durch Jerusalem durchzieht und die Schriftgelehrte und Pharisäer gesehen haben, wie die Menschen ihm zujubeln, Hosanna, Hosanna, so wie wir es in dem Film vorhin gesehen haben, dann haben sie festgestellt, Mann, alle jubeln ihm zu, alle laufen ihm hinterher und dann sagen sie, so kann es nicht weitergehen. Die Menschen hören nicht mehr auf uns, siehe, alle Welt läuft ihm nach, stelle sie fest. Mit dem Einzug in Jerusalem hat eigentlich die Leidensgeschichte Jesu begonnen. Die Leidensgeschichte, die zur Herrlichkeit führt. Hier kommt ein König, der sich anschickt, seinen Thron zu besteigen, seinen Thron des Kreuz. Die Thronbesteigung war am Karfreitag. Längst ist das Passafest vorbei. Jesus war am Kreuz gestorben und auferstanden. Der Tod Jesu am Kreuz, da beginnt der Herrschaftswechsel. Und die frohe Botschaft, Jesus ist der Herr, hatte ihren Lauf um die Welt begonnen. Und wie recht hätten die Pharisäer doch gehabt, als ich gesagt habe, alle Welt läuft ihm nach. Und diese Feststellung der Pharisäer ist vieldeutig. Auf der einen Seite war der Neid, der Hass, da Jesus so viel Zuspruch gefunden hat bei dem Volk. Auf der anderen Seite die Verachtung gegenüber dem unwissenden Volk. Aber auch die Sorge und die Folge. Was wird geschehen? Was werden die Römer tun? Und deshalb haben sie auch den Volksruf König von Israel als Hauptanklagepunkt vor Pilatus gebracht. Dass es sich sicher sein konnte, dass Jesus auch gerichtet wird, indem sie sagen, er hat den Anspruch, König von Israel zu sein. Aber Jesus ist nicht König von Israel, Jesus ist König der ganzen Welt. Und was damals so schnell geschah und fast zufällig, haben die Jünger jetzt plötzlich in einem anderen Licht gesehen. Der Einzug, der Esel, der König, stand es nicht alles so in Zacharia 9, Vers 9, wurde das vom Propheten Zacharia vorausgesagt. Gott, er hat sein Versprechen erfüllt. In Jesus ist er zu uns gekommen. Und alle sollen es erfahren, alle sollen es wissen und sich freuen. Er ist unser König, wir gehören zu ihm. Wir haben vorhin die Bilder gesehen von dem König Ludwig. Heute gibt es nicht mehr viele Könige. Der bekannteste ist vielleicht der Charles, die Camilla in England. Die kommen nicht mehr auf dem Pferd. Heutzutage fahren die in einer Nobelkarosse, in einer gepanzerten Staatskarosse und wohnen in einem großen Palast, in große Ländereien und alles. Aber denen ist, denke ich mal, eigentlich egal, wie es den Menschen drumherum geht und so weiter. Einer, der in ein Königshaus hineingeboren wird, der hat ein tolles Zuhause, dem fehlt es an nichts. Prunk ist da, Geld ist da, es ist alles da. Ein König, ein weltlicher König, hat untergebene Diener, Mitarbeiter, Leute, die für ihn arbeiten. Er hat Leibwächter, die ihn beschützen, die sein Leben geben für ihn. Ein König, der befiehlt und herrscht über andere. Ein König wird keinem Untergebenen oder Angestellten dienen oder sein Leben für ihn geben. Nein, dazu hat er seine Leibwächter, die ihn beschützen und ihr Leben für ihn geben. Unser König, Jesus, der wurde geboren in arme Verhältnisse. Sein Bett war eine Futterkrippe und kein prunkvolles Bett mit einer weichen Kuscheldecke. Jesus, er kam, um uns zu dienen und um uns zu retten. Jesus begegnet uns in Liebe. Jesus vergibt uns Schuld und Sünde, wenn wir sie aufrichtig vor ihm bekennen. Er ist gnädig und barmherzig. Jesus ritt auf einem Esel nach Jerusalem, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er war gehorsam bis zum Tod, aus Liebe zum Vater und zu uns. Und Jesus, er hat unseren Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Jesus hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. In Kolosser 2, Verse 13 bis 14 heißt: Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Jesus hat unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen, damit wir gerettet werden. Und jeder, der ihm vertraut, der sein Leben ihm übergibt, wird gerettet werden. Und wir haben es vorhin gehört, Offenbarung 7, Vers 9. Die, die einmal erlöst werden und vor Jesu Thron stehen, werden ihm mit Palmzweigen zuwinken. Das erste Lied, das wir gesungen haben heute, wisst ihr noch, was das für eins war? Ihr wisst es, gell? Habt ihr Sehnsucht nach diesem König? Habt ihr Sehnsucht im Herzen nach einem König, der sein Leben für euch gegeben hat? Wollt ihr einem König zujubeln, der sein Leben für euch gegeben hat? Oder wenn man so sieht, wenn ein König durch die Lande zieht oder irgendwo hinkommt, die Menschen da stehen und ihm zujubeln, zu Hunderten, zu Tausenden. Aber das ist ein König, den ihr nur vom Sehen kennt, der euch nicht kennt, der sein Leben nicht für euch gibt. Aber Jesus ist ein König, der jeden von euch kennt, der uns alle kennt, der in unser Innerstes sieht, der uns so lieb hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Ich wünsche euch diese Sehnsucht nach König Jesus, dass ihr einfach diese Sehnsucht in euer Herz bekommt, dass es euch, ja, für euch nichts Wichtigeres gibt, als diesem König zu folgen, euer Leben ihm anzuvertrauen. Und es ist kein Leben, wo man alles in Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt. Nein, es geht manchmal auch durch schwere, tiefe Tage, wo man denkt, Jesus selber, ihr wisst, hat im Garten Gethsemane gebetet und hat geschwitzt, hat sein Schweiß wurde zu Blutstropfen oder wie Blutstropfen. Und als er am Kreuz hing, hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus musste das genauso durchmachen wie jeder von uns, der so einen schweren Weg geht. Und keiner von uns muss aber am Kreuz sterben. Und Jesus hat sich auch verlassen gefühlt. Er kennt diese Gefühle und Gedanken, die wir oft haben. Oder wo wir auch denken, warum passiert gerade mir das? Warum gerade mir? Warum lässt Gott es zu? Gott lässt manches zu, was wir nicht verstehen. Aber er lässt uns nie im Stich. Er ist immer bei uns. Er hält uns in seiner Hand. Diese Sehnsucht nach diesem König wünsche ich euch. Amen.